Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial mit Stefan, Peach und Nova am Telefon.
Stümperei hoch 3.
Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und Halbwissenden da draußen. Ein alter Freund ist in der Leitung heute. Wir haben den Nova dabei und natürlich den Peach. Herzlich willkommen, Nova.
Hallo Stefan, hallo Peach.
Hallo Nova. Schön, dass du wieder mal da bist. Du warst lange abstinent.
Danke. Ja, ich war dem Tode nahe gefühlt.
Ui, ach du je.
5 Wochen lang eine Grippe verschleppt und konnte kaum reden.
Und dann hast du extra für heute Abend deinen Geist in ein USB-fähiges Gerät geladen und bist heute Abend sozusagen mit deinem Avatar in unserer Sendung.
Es ist eine analoge Diskette. Müssen mal kurz dieses Geräusch machen. Ja, genau das. Genau.
Na, aber ist es eine 3,5 Zoll oder eine 5,25 Zoll?
5,25 Zoll.
Also nicht so viel Platz.
Natürlich, ne, die echten Kenner. Aber nicht vergessen, aber immer schön den Clip runter machen.
Aber ganz wichtig, aber, damit nicht versehentlich geschrieben wird.
Aber bei Nova reichen 720 Kilobyte, denn er hält sich kurz und knapp und kann Sachen präzise erklären.
Ich bin einfach nur effizient komprimiert.
Okay.
So auch heute. Was steht denn auf dem Stundenplan, Stefan?
Also, ich habe immer mitgeschrieben und Nova ist ja so unser Experte für alternative Energien, Energiegewinnung, alternative Bewegungskonzepte, alternative Antriebe und so weiter. Und deswegen habe ich nämlich folgende Frage. Also, wir haben ja so Alltagsverbraucher, da kann ich mich auch dran erinnern, alternative Stromerzeuger, hat Nova mal was erzählt. Mhm. Also und zwar gibt es ja immer so Sachen, die im Alltag viel Energie verbrauchen, die man regelmäßig macht. Früh zum Beispiel
Fernsehen gucken.
Ja, oder halt Wasser kochen zum Kaffee machen. Ja, oder halt was toasten oder so, weil sowas kann man ja jetzt nicht einfach mit einem zum Beispiel Akku-Pack betreiben oder so. Weil da wird ja gleich am Anfang so viel Strom verbraucht, ne? Also da ist einfach dann die Last zu groß. Und das ist ja der Grund, warum wir das aus der Steckdose nehmen. Was ich mich halt frage ist, wir haben doch mittlerweile so Windräder und Solarmodule oder was weiß ich, also oder hier so Kurbelgerätschaften.
Kurbel.
Ja, also so um Strom halt zu erzeugen. Und da wäre es dann nicht möglich, dass ich jetzt sage als Privatperson, hier du, ich erzeuge jetzt den Strom dafür selbst, da setze ich mich halt früh hin, trete in die Pedale und
da trittst du in die Pedale, also auf einem Hometrainer sozusagen.
Ja, bis das fertig ist.
Ja.
Ich meine, ich würde das machen. Also ich meine, da bewege ich mich auch gleich mal ein bisschen. Also ich meine, das wäre es mir doch wert, oder? Mhm. Zack, paar Mal reintreten und so und dann ist das Ding irgendwann fertig oder so.
Ein paar Mal viel. Also du müsstest sehr viel in die Pedale treten. Das ist ja das generell Schöne bei alternativen Antrieben oder alternativen Energiequellen, dass man mit dieser ganzen Liter und Kubikmeter und PS-Mechanik sich gar nicht befassen muss. Das ist alles richtig schön in Watt und Wattstunden umrechenbar.
Mhm.
Oh. Und der menschliche Körper als Energiequelle ist da, naja, also vielseitig ja, effizient nicht wirklich. Du müsstest sehr, sehr, sehr viel pedalieren, um deinen Toast warm zu kriegen. Das kann man eigentlich.
Was hat denn so ein Toaster? 1000 Watt oder was?
Was, 1000 Watt?
Naja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was so ein Toaster macht.
Naja, so ein Wasserkocher hat in der Regel 2 kW oder 1,8.
Ja, 1500 mindestens. Okay. Ja, 2, ja.
Aber du kannst ja auch mit weniger Energie, kriegst das Wasser ja auch warm. Du brauchst nur länger.
Richtig.
Richtig.
Ja, okay, aber wer will denn hier schon 2 Stunden warten? Ich meine, was braucht so ein Wasserkocher normal? 2-3 Minuten?
Oder? Ja, das kriegst du nicht pedaliert. Also mit selber strampeln, sag ich
kannst
mal so.
Kannst ja Stefans Oberschenkel nicht.
Ja, 100, 150 Watt vielleicht. So seine Leistung.
100, denkst du?
Bestimmt, Pi mal Daumen.
Reicht das wenigstens zum Fernsehen gucken?
Das heißt, für 1 Minute toasten oder Kaffee kochen müsstest du 10 Minuten kräftig strampeln. Und dabei mehr Energie letzten Endes verbrauchen, als der getoastete Toast dir zurückführt.
Ja, aber habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Also für bei mich eine gute Rechnung, ehrlich gesagt.
Also man hat doch jetzt eine Gangschaltung, um über Kraftübertragung, also die Kraftübertragung zu erhöhen, so über Hebelgesetze oder wie?
Hebel, oh je, jetzt ist, oh, jetzt gehen wir in den Sumpf rein, Nora, oder? Jetzt ist er ganz verkehrt. Also komm, hol ihn da mal raus.
Ich würde das ganz, ganz kurz abwehren, weil es so ein bisschen am Thema vorbeigeht, aber die Gangschaltung oder die Übersetzung hat keinen Einfluss auf die Kraft, die eingeht.
Ja, das ist mir schon klar. Nee, ich meine, es geht ja auch darum, ist da nicht die Effizienz, die wenigstens erhöht?
Nee, deswegen haben ja Schiffe beispielsweise haben ja auch keine Gangschaltung, weil es auf dem Wasser typischerweise nicht so viel bergauf geht. Wenn da jetzt nicht gerade jemand einen großen Berg glänzt.
Und es staubt nicht so, wenn die Schiffe bremsen.
Ja, aber Moment, aber geht es nicht darum, am Ende, so ein Dynamo, am Ende ist ja ein Dynamo, den du antreibst.
Ja.
Wie auch immer. Und wenn der sich aber schneller dreht, wird auch mehr Strom erzeugt.
Ja, hat dann aber natürlich auch einen höheren Widerstand, den du überwinden musst.
Und das kannst du mit einer höheren höheren Übersetzung, hast du einfach nicht die Kraft, um diesen Widerstand zu überwinden.
Denke ich mal. Na, die Kraft, die du auf die Pedale bringst, die ist ja nicht konstant, aber die hat ja das natürliche Limit in der Kraft deiner Beine. Und mit einer geringeren Übersetzung machst du ja nichts weiter, als deine Geschwindigkeit so weit zu verringern, dass du halt eben eine höhere Steigung zum Beispiel hochkommst. Im tatsächlichen Fahrbetrieb oder halt in der Ebene oder bergab schneller zu fahren.
Genau.
Aber die eigentliche.
Darauf wollte ja Stefan hinaus.
Ja, aber die eigentliche Kraft, also die Energie in Watt, die du in das System reinsteckst, die bleibt ja trotzdem konstant, die ist von deiner Fitness abhängig.
Aber bei einem Auto, der Motor dreht sich doch, wenn du im sechsten Gang fährst, dreht sich der Motor doch
langsamer?
In einer niederen Umdrehung.
Ja.
Und du sparst ja Kraftstoff. Du gibst ja weniger Energie rein. Und hast ja am Ende eine höhere Endgeschwindigkeit. Das kannst du nur halten. Klar, das ist ein Gang, mit dem kannst du nicht jetzt groß beschleunigen, sondern du kannst eine hohe Geschwindigkeit halten. Das ist doch genau das Prinzip. Darum geht's doch.
In der Ebene. Aber der Motor läuft dann halt eben auch nicht mit seiner Nennleistung. Also ein typischer Verbrennungsmotor hat ja so eine Leistungskurve. Diese Drehmomentkurve und die Leistungskurve. Und das ist ja nicht bei deiner Reisegeschwindigkeit am höchsten. Also dein 200 PS-Motor hat ja diese 200 PS bei vielleicht 5000 Umdrehungen, sag ich jetzt mal. Und nicht bei den 1100, 1200 oder 2000 Umdrehungen, die du halt auf einer Landstraßenfahrt hast.
Ja.
Weil du brauchst ja auch, um diese Geschwindigkeit zu erhalten, brauchst du ja nicht die volle Leistung des Motors. Aber um den Kaffee zu kochen.
Also bei meinem Auto.
Ja, das ist ja schon sehr besonders. Das haben wir ja schon in den vergangenen Folgen gelernt.
Da ist das ein bisschen anders.
Soll ich mal mit meinem Auto anfangen? Dann wird es noch besonderer hier.
Okay, Nova, red mal weiter.
Okay, also halt mal erstmal fest. Du postulierst auf jeden Fall, dass mit Pedalsystem das ist nicht effizient genug. Aber wie ist denn mit so einem Solarmodul? Kann ich damit wenigstens mal mein Handy aufladen oder wie sieht's aus?
Ja, locker. Locker.
Ja. Handy hat ja. Ja, und wie viel Solarmodul brauche ich denn jetzt dafür?
Die gibt es ja in verschiedenen Größen.
das
Handy zu laden,
das klingt jetzt so, als ob du es mir verkaufen willst.
Du hast interessiert gefragt. Ich versuche, dem gerecht zu werden mit meiner Antwort.
Ja.
Aber das ist ein guter Punkt, um vielleicht kurz darauf hinzuweisen, dass ich es tatsächlich mal geschafft habe, mein eigenes Elektrofahrrad, das ich als Autoersatz verwende, mit einer selbstgebauten Solaranlage zu versorgen.
Mit einer selbstgebauten Solaranlage? Du hast die Wafer im Ofen.
Ja, also wirklich, es ist kein Scheiß. Ich habe es mit eigenen Augen erspäht gesehen.
Mit eigenen Augen?
Ja, das war so eine Konstruktion, die hing da mit so einem Spanngurt aus dem Baumarkt, hing da aus dem Fenster raus, nach innen geführt, mit irgendwelchen verrückten Kabeln und es sah total nach Fluxkompensator aus. Also total irre und das eigentlich alles nur, um die Sonnenenergie von draußen irgendwie nach drinnen in eine Batterie zu bringen oder so. Also krass.
Richtig, und es hat funktioniert, ohne bewegliche Teile. Der Spanngurt klingt sehr russisch, war aber einfach die Sturzsicherung.
Fallschirm.
Möchte ich kurz dazu sagen. Also die Anlage habe ich
das Safety. Ja.
Bis zu meinem kürzlichen Umzug anderthalb Jahre lang sehr erfolgreich betrieben.
Mhm.
Da hast du immer das Fahrrad in den vierten Stock hochgewuchtet oder was? Ach nee, nur Akku.
Nein, um Gottes Willen. Man kann auch den Akku entnehmen und das war auch nur einmal die Woche erforderlich.
Alles klar.
Gewusst wie?
Ja.
Gewusst wie? Nur einmal die Woche.
Einmal
und
die Woche.
Dann hast du immer abends angeschlossen und über Nacht geladen, oder was? Hä? Nachts scheint doch gar keine Sonne, Nova, ich hab dich ertappt.
Komisch, ja. Das ist ja auch der Trick in der Raumfahrt. Wenn man zur Sonne fliegen will, kein Problem, einfach nachts hoch.
Muss man nachts? Nicht so heiß. Nachts landen, ja. Genau, das wollten die aus Friesen schon machen, ich weiß.
Der Begriff Anlage impliziert das ja schon. Also es war jetzt nicht einfach nur das Solarmodul, was da lag. Das gibt es zwar auch, habe ich auch schon gesehen. Aber es ist einfacher und es ist kostengünstiger zu erledigen, einfach weil die Teilevielfalt größer ist. Wenn man sich so ein Solarmodul hinhängt, dann ein Wechselrichter, der eine Batterie lädt und an der Batterie ein Laderegler.
Ah.
Solarmodul geht in den Laderegler zur Batterie.
Eine Batterie
und von der Batterie Genau, und dann der Wechselrichter. Und in den Wechselrichter steckst du das Ladegerät.
Zack.
Vom Fahrradakku rein. Also die, bei meinem System hat sich die Spannung ungefähr 5-mal geändert. Also es war energetisch nicht effizient, aber
Ui.
Hat trotzdem mehr als genügt,
je nach,
um alle kleinen Geräte.
Je nach Sonneneinstrahlung,
genau.
Je nach Verschattung wahrscheinlich.
Es war ja eine Batterie enthalten, also das war nicht zwingend erforderlich, dass jetzt die Sonne scheint. Und ich muss sagen, es hat wirklich ganz schön Power gehabt. Also es gab ein 50-Watt-Modul, also eigentlich recht klein.
50
Und es war auch
Watt.
Keine ganz optimale Ausrichtung des Gebäudes.
Aber. Naja, aber die Frage ist ja, wie groß muss es denn dann jetzt sein?
Das Modul, du meinst physisch?
Ja klar, was sonst, ätherisch?
So ein 50-Watt-Modul, das ist, warte mal, wie breit ist denn das? 40 Zentimeter und ungefähr so 80 Zentimeter hoch.
Okay,
das okay, es geht ja noch.
Also lang, nicht hoch. Hoch ist es 2
so Zentimeter. So wie CG-Wegplatten. Alles klar.
Ja, so in etwa. Auch relativ leicht dabei. Also einfach nur ein Aluminiumrahmen und da drauf hast du dann halt diese verschiedenen Module.
Aber das hilft mir bei meinem Toasterprojekt jetzt auch nicht so sehr, oder?
Du kannst deine Hausenergieanlage unterstützen. Also du kannst dir eine Balkonsolaranlage, kannst du dir fertig kaufen. Das ist dann ein Solarmodul mit einem Stecker für die Steckdose dran.
Ja, Moment, aber das geht ja nicht in Deutschland, das ist ja Blödsinn. Das ist ja Quatsch, du musst ja in Deutschland musst ein Gewerbe anmelden, weil du immer Produzent bist, du produzierst
aha,
ja Strom.
Aha, das war mal so. Das war so bis vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren und diese Balkonsolaranlagen sind tatsächlich legal und du hast einen rechtlichen Anspruch darauf, solange sie eine gewisse Maximalnennleistung nicht übersteigen, dass du die verwenden kannst. Also du musst einfach deinem Stromversorger dann Bescheid sagen.
Moment, also
ich muss meinem Stromversorger Bescheid sagen, dass ich einen Balkon habe und da.
Dass du jetzt.
Ja, Moment. Ich hab jetzt erstmal eine Frage. Ja, also, was redet ihr denn da? Also, ich stelle mir jetzt einfach so ein Solarmodul mit so einem Stecker dran hin und stecke das in die Steckdose. Und was soll denn da passieren?
Es
ich will
ja
doch das Solarmodul nicht mit Strom versorgen.
Nee, das leuchtet dann schön nachts, Stefan. Das sieht da super aus.
Ja, das strahlt dann UV-Energie ab.
Hä?
Das ist das Schilde hoch! Maximum Shields! Doch.
Nein, ich mein doch, wie wollt ihr denn messen?
Woher will der Strom wissen, wie rum er fließen muss? Ja. Das willst du doch sagen.
Ich meine doch, wir müssen das, also wie viel Strom da zurückfließt, wie soll denn das passieren? Also wer macht das?
Es gibt diese sogenannten Smart Meter. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt.
Clevere Meter. Also,
schwarze Meter.
Genau, schwarze Meter.
Das ist ja schick.
Genau.
Heute müssen wir schneiden. Definitiv schlaue
Strommesser oder intelligente Strommesser. Die werden bei Neubauten sind die vorgeschrieben und die sind für Haussolaranlagen unter anderem gedacht, einfach nur um den Stromfluss in beide Richtungen zu messen. Also nicht nur klassisch in eine Richtung den Verbrauch, sondern wenn dieser Haushalt auch Strom erzeugt, aus welcher Grundlage auch immer, ob das jetzt ein
also
Haumtrainer ist oder
Backofen zum Beispiel bremst.
Backofen brennt, Haumtrainer mit beliebiger Übersetzung und Gangschaltung.
Bremst, meine ich.
Genau. Ja, aber das würde ja bedeuten, Achtung, schlauer Gedanke, dass wenn ich sowieso meinen Haumtrainer benutze, dann ist das ja gar nicht so doof, wenn ich während ich Sport mache, quasi die Energie gleich wieder zurückgebe.
Ja.
Ja, siehst du? Genau.
Du wirst in aller Regel aber mehr verbrauchen, als du erzeugst mit deinem Hometrainer und deiner kleinen Balkonsolaranlage.
Ja, aber, naja, so, aber es ist ja auch ungenutzt. Das ist
klein, richtig, es ist eine Unterstützung. Es senkt einfach deine laufenden Kosten und senkt auch so ein bisschen deinen ökologischen Fußabdruck sozusagen.
Okay, also aber nochmal für das Gedankenspiel. Wenn ich jetzt mein Wasser früh koche und mir dazu meinen Toast mache, dann habe ich ja für kurze Zeit so 3 bis 4 kW auf jeden Fall, also Volllast so. Da ist jetzt die Frage, wenn ich das mit Solarmodul mache, wie viel Solarmodul brauche ich denn dann? Also wie viel von meinem Balkon muss ich denn dafür jetzt opfern?
Willst du das live nur aus deinen Solarmodulen erzeugen?
Ja.
Dann brauchst du sehr viele.
Das heißt, du kannst ja Kaffee auch immer erst nach Sonnenaufgang trinken, überleg doch mal.
Ja, naja, gut, man kann es ja auch irgendwie zwischenspeichern. Ich meine, man will jetzt nicht gleich hier so ein Pumpspeicherkraftwerk.
Pumpspeicherwerk, ja.
Da irgendwie installieren, weil das vielleicht auch ein bisschen.
Nicht?
Mittelgebirge ist das vielleicht machbar. Also, wenn du so ein Hanggrundstück hast, dann würde ich auch dazu raten.
Kannst du doch, ja. Oder kannst du auch bei der Toilettenspülung, in dem Moment, wie du auf den Knopf drückst und das aus dem Wasserkasten runterrauscht, könnte doch eine kleine Turbine angetrieben werden.
Ja, das sind dann bestimmt.
Du brauchst 60 bis 80 Sonnenpanels, damit dein Wasserkocher kocht.
Wenn du das live tun willst, ja, weil der klassische Wasserkocher natürlich auch nicht sehr energieeffizient ist.
Ja.
Wenn du sagst, du willst nur deine.
Ja, aber nee, es geht ja darum, das braucht ja nur eine richtige Hochleistungsbatterie.
Natürlich.
Ne? Also da muss es doch was geben. Sowas. Ja. So wie so ein Reise-Akku-Pack für so Hochlast, zum Beispiel für so einen Reisewasserkocher, habe ich schon mal gesehen. Gibt's. Die sind dann vielleicht nicht so krass verbrauchend, aber das geht doch theoretisch eigentlich.
Völlig unproblematisch, natürlich. Natürlich geht das.
Naja, und dann könnte man ja theoretisch.
Wenn du aber sagst.
Nee,
Stefan, bitte, ja.
Ja, also das jetzt so ein 50 Watt Solarmodul ist vielleicht ein bisschen klein, könnte ich mir auch vorstellen, aber es hängt ja letztendlich vom Energiespeicher ab. Also wie viel der am Ende wieder abgibt.
Richtig.
Ja, also der muss ja dann nur bereit sein für diese Volllast, die ihn dann am Ende erwartet. Das muss ja nicht on the fly in dem Moment direkt so passieren.
Richtig, und das hängt dann eher am Wechselrichter und an der Batterie. Solange die beiden das hergeben, also man kann das ja auch konkret beziffern, mein Elektrofahrradakku, das Ladegerät, hat eine Leistung, ich glaube eine Dauerleistungsabgabe von maximal 600 Watt. Wenn man es an eine normale Haushalts-, also an eine normale Steckdose steckt, wo halt maximal Strom rauskommt. Und das ist an meiner Mini-Anlage mit so ungefähr 2/3 Leistung gemessen an der Ladedauer gelaufen. Also 400 Watt. Und das war eine ganz normale Autobatterie, an die das angeschlossen war. Da kriegst du jetzt 400 Watt raus. Wenn du jetzt sagst, du nimmst 3 Autobatterien oder 4 und schließt die zusammen, dann kannst du auch deinen Toast toasten und dein Wasser kochen. Und das kannst du theoretisch auch mit einem 50 Watt Solarmodul machen.
Ach. Die Frage ist doch aber, wie lange? Wie lange bringen die denn diese 400 Watt?
Das ist der Punkt, genau. Aber dieses Solarmodul, das ist ja das Schöne daran, du musst da ja nichts aktiv strampeln oder nachführen oder Brennstoff zuführen. Also das hängst du hin und dann erzeugt es Strom.
Genau.
Jahrzehnte lang.
Ja, und da ist ja das Ding, der Wasserkocher, der läuft ja nicht lang.
Ja, genau. Du musst halt schauen, was verbraucht er in der Zeit, die er läuft. Also wenn du sagst, er braucht 2 Minuten.
Ja, so Pi mal Daumen.
Und er nimmt, was haben wir gesagt, 1500 Watt? Sagen wir mal 2000 Watt, das lässt sich schöner rechnen.
2000 rechnet sich besser, ja.
Genau, das ist eine 30. Stunde.
Ja.
So, jetzt wird es schwierig.
Ja, 3 hin, 4 im Sinn.
Wir können Pausenmusik machen.
Ja, genau.
Ist jetzt garantiert falsch, aber ich schmeiße jetzt einfach mal so eine Größenordnung 100 Wattstunden Energie in den Raum. Und 100 Wattstunden Energie ist ungefähr ein Fünftel von dem, was in so eine Autobatterie passt.
Nochmal, 100 Wattstunden, das heißt
100 Wattstunden.
100 Stunden, wo ein Watt.
Genau, 100 Wattstunden würde bedeuten, dass du 100 Stunden lang 1 Watt Energiezufuhr hast oder halt eine Stunde lang 100 Watt. 100 Wattstunden.
Okay. Ja, also ich würde hierzu wirklich dann gerne mal so eine Review bekommen von so einem richtigen Mathe- oder Physik-Genie, ehrlich. Nee, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns hier auf ganz dünnem Eis bewegen.
Das ist mein Lieblingsplatz.
Kannst du haben, ich sag mal, Kopfrechnen ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig gerade, ein bisschen hairy, obwohl ich keine Haare auf dem Kopf habe. Aber das Prinzip an sich mit den Wattstunden und der Dauer und so, da bitte ich dich mir so vertrauen, da habe ich mich tatsächlich viel mit beschäftigt.
Ja.
Und wie gesagt, das ist ja das.
Ich richte nicht über
aber,
dich.
Moment, aber wenn ich
jetzt. Es richten unsere Zuhörer.
Aber wenn ich jetzt 2000 Watt Leistung, die ich ja brauche, nehme und jetzt habe ich mein 50 Watt Modul. 2000 durch 50 macht ja 40. Das heißt, das Ding muss 40 Stunden lang volle Latte Sonne kriegen, damit ich frühs. Ja, wie lang dann mein Wasserkocher damit anschalten kann?
Ich wollte gerade sagen, du betreibst deinen Wasserkocher nicht eine Stunde lang.
Nee. Ach so, ach, klar, jetzt, klar, macht
das
Sinn.
Das ist der Punkt, du betreibst ihn ja 2-3 Minuten, dann kocht das Wasser und dann brauchst du ihn ja nicht weiter betreiben.
Ach so, alles klar, die Leistungen sind 50 Wattstunden. Das heißt, das bringt maximal 50 Watt in der Stunde.
Richtig.
Wenn die Sonne voll drauf
ballert. Genau, wenn die Sonne voll drauf ballert, das ist tatsächlich
so
sogar ein bisschen.
Sinn, alles klar.
Genau, tatsächlich bei, ich nenne es jetzt mal Qualitätsmodul, da gibt es große Unterschiede, je nachdem, wie gut die Kabel verlötet sind, was für eine Materialqualität verwendet wird. Da gibt es ziemlich Unterschiede. Und mein 50-Watt-Modul bei voller Sonneneinstrahlung schafft tatsächlich sogar 65 Watt. Also an einem richtigen Sommertag ohne Bewölkung macht es das auch vielleicht so 10, 12 Stunden lang, sagen wir mal 12 Stunden. Mhm. Das heißt, du kriegst an einem Tag so 600 bis 700 Wattstunden raus.
Okay.
Ja, aber da frage ich mich auch sofort, warum haben wir dann nicht alle ein Solarmodul irgendwo kleben? Ich meine, da müsste doch jeder so ein Ding irgendwo haben, oder was?
Das frage ich mich auch.
Ja, aber wenn man es jetzt mal praktisch angeht, muss man nicht gleich...
Das wäre die Schlussfrage gewesen.
In so großen Dimensionen, als wäre jetzt nicht gleich das ganze Haus mit Solarmodulen vollpflastern, dann muss ich mich ja dann auch mit dem Vermieter erst wieder verständigen. Vielleicht will man es ja erstmal selbst probieren und selbst was zusammenbauen. Aber das ist ja dann auch aufwendig. Was brauche ich da für Material? Und das kostet ja bestimmt ein paar hundert Euro.
Diese Balkonsolarmodule gibt es fertig.
Ja, aber
wie? Also komplett ein Solarmodul mit Steckdosenstecker, wie gesagt.
Plug and play.
Denkst du dran? Plug and play, richtig.
Und die machen diese 50 Wattstunden?
Die machen eher 200 bis 400 Watt.
Wow, okay.
Ja, aber Moment. Das ist ja doch nicht so einfach Plug and Play, weil ich brauche ja diesen besonderen Stromzähler, der beide Richtungen misst. Ne? Also ich kann jetzt nicht einfach meinen Toaster an das Solarmodul anschließen. Das läuft ja letztendlich dann auch nur in Verbindung mit meinem Stromanbieter, dass ich das dann irgendwie verrechnen kann.
Genau, es senkt einfach deinen Verbrauch. Also es wird was eingespeist in geringer Menge, natürlich deutlich weniger, als du verbrauchst, wenn du einen relativ normalen elektrischen Haushalt hast. Bei Smart-Home wahrscheinlich eher noch mehr. Aber es ist ja trotzdem vorteilhaft. Wie gesagt, du kaufst das Ding einmal. Der Preis ist ziemlich genau 1 Euro pro Watt-Peak. Watt-Peak ist die Spitzenleistung, also bei optimaler Einstrahlung. Das ist so die Kenngröße für Solarmodule. Das heißt, du zahlst für so ein 400-Watt-Modul 400 Euro und dann ist das komplett. Okay. Hängst du dran am Balkon, steckst du in eine Steckdose, sagst deinem Stromversorger Bescheid und fertig.
Und dann lässt du das Ding 5 Stunden laden und dann kannst du ja kurz deinen Wasserkocher anmachen. Ach nee.
Nee, du lädst ja gar nichts damit. Du hast ja 30, keine Batterie. Es ist nur das.
Stimmt, du speierst ja nicht, ja.
Genau, das geht direkt ins Netz. Das ist ja auch der.
Aber wenn du es direkt nutzen würdest, na Moment, du kannst es doch aber auch. Kannst du auch direkt deinen Wasserkocher anschließen. Kannst du auch machen.
Nee. Dein Wasserkocher hat ja keine Steckdose, außer du hast einen sehr interessanten, exotischen Wasserkocher.
Das kann man doch zusammen knüppeln.
Ja, genau. Ja. Das kann man sich doch selbst zusammenbasteln, oder was passiert dann?
Weiß ich nicht. Du könntest versuchen, ihn in Öl zu gießen und dann tief zu frieren. Vielleicht würde das helfen.
Ja, das ist genau mein Stil.
Ich habe jetzt hier.
Ruf mich an.
Ich habe jetzt hier gerade mal gerechnet. Das heißt, müsste das Ding nur 10 Minuten in der Sonne stehen und dann würde dein Wasser kochen, Stefan.
Ja, aber das müsste erst zwischengespeichert werden.
Du hast jetzt aber nicht 200 Watt mal 10 Minuten, um auf 2000 Watt zu kommen, gerechnet, oder?
Was denn sonst? Nein, ich hab schon dein Zeitfaktor mit einbezogene 30. Stunde und überhaupt, ja.
Ja, also mir geht es ja um diesen Gesamtgedanken, dass das irgendwie alles so self-made ist, ne? Also, dass man alles so aus eigener Hand, es kommt aus der eigenen Steckdose, ist aber Strom, den man selbst produziert hat, so für das eigene Smart Home zum Beispiel. Mhm. Also Smart Home übrigens, ein Kollege von mir hat so einen tollen Smart Home-Kühlschrank, der übrigens jetzt schon nicht mehr geht. Also,
oh, sehr gut.
Klassischer Fall. Also ich meine nur, dass man das Ganze quasi konsequent zu Ende denkt. Das finde ich halt so reizvoll daran. Mhm. Ne? Also dass, wenn ich mir schon diese ganze technischen Spielereien da überall hinpacke, dass dann wenigstens der Strom dafür auch aus erneuerbaren Energien kommt, wofür ich auch wieder selbst was zusammengebastelt habe. Mhm. Es geht ja um so, dass man so Sachen, so Luxusbedürfnisse wie sich einen Kaffee jederzeit kochen oder jederzeit einen Toast toasten, dass man da einfach gleichzeitig was ins System wieder zurückgibt.
Luxus, also, das ist ein absoluten Basics.
Ja und nein. Also ich war ja auch früher mal Tourmusiker, ne? Und da mochte ich immer gerne einen guten, schönen, frischen, schwarzen Kaffee kurz vorm Auftritt. Mhm. So, also den wollte ich halt da immer Kaffee, gerne. Ja, Kaffee. Also nicht Bier, sondern Kaffee in meinem Fall. Und da ist immer die Frage, wie machst du den warm? Willst du jetzt hier nicht so einen Elektrowasserkocher mit dir rumschleppen? Ist nicht so romantisch. Ja, weiß nicht, also du musst den ja irgendwie warm kriegen und da hatte ich die Idee, eigentlich ist es ja cool, wenn du da so eine Art, Bunsenbrenner mit dabei hast, Damit kannst du den ja schon mal ganz komfortabel warm
machen. Super Idee. Hinter der Bühne. Hm,
ja, ganz toll. Genau. Ja. Ist eher so ein Sicherheitsrisiko, ich weiß. Und deswegen, vielleicht kann man das ja auch mit was anderem machen. Solarmodul, ja. Keine Ahnung, Solarmodul-Rucksack oder so. Hauptsache, dass ich mir meinen Kaffee selber warm machen kann, aber ohne anderen damit auf den Nerv zu gehen. Und da ist es halt cool. Selbstgemachter Kaffee hinter der Bühne. Und das in Verbindung gleich mit irgendwie so einem coolen, nachhaltigen Gedanken. Zum Beispiel eben ein Solarpanel, Rucksack, womit ich dann den Kaffee halt warm mache oder halt Wasser kochen. Und das sind die alltäglichen Sachen, die viel Energie verbrauchen. Und ich kann halt sagen, ja, aber die Energie, die ziehe ich aus was Nachhaltigem, aus der Sonne, aus meinem Rucksack, quasi von der Natur.
Ja, und die Leute haben was zu reden über dich. Das ist der, der sich immer seinen Kaffee selber hinter der Bühne macht. Echt? Ja, mit dem Solarpanel, ja. Naja, ich sag's nur, ne?
Wobei dieser Gedanke, es hängt ja eh komplett von der Speicherfähigkeit ab, weil du sagtest, mit reinem Strom direkt, das ist nicht so effizient wegen Verlusten. Das Schöne an Solarenergie ist ja, dass du direkt Strom erzeugst. Da wird ja nichts umgewandelt. Da wird nicht irgendwo Kohle verbrannt, um davon Wasserdampf zu erzeugen, der eine Turbine antreibt.
Eben.
Und dann wird die über Hochspannungsleitung irgendwo hin transportiert und dann wieder runtergespannt auf 220 Volt. Und du hast überall Wandlungsverluste und Transportverluste. Das hast du ja nicht. Du hast halt dein Modul und da scheint die Sonne drauf und es kommt Strom raus. Das ist schon.
Ja, und das ist ja auch so ein Denkfehler, den ich auch früher hatte, dass du so Atomenergie hast und denkst du an Atomreaktion, Spaltung und dass das die Energie ist, aber das stimmt ja gar nicht. Denn eigentlich geht es ja um die Wärme, die entsteht bei diesem Zerstrahlungsprozess. Ja. Und das ist das, was dann am Ende aus der Steckdose kommt. Da fließt ja kein Strom direkt raus. Das ist ja das Ding. Und bei Solarenergie habe ich ja quasi Kernfusion als ursprüngliche Energieerzeugungsquelle.
Ja, genau.
Ja, und da ist doch jetzt interessant die Entwicklung, dass man jetzt dahin geht zu überlegen, kriegen wir vielleicht nicht so Mini-Kernfusionsreaktoren hin? Stell dir mal vor, wir haben dann quasi so kleine Fusionsreaktoren, vielleicht in größer von einer Batterie. Jeder Haushalt, jeder hat dann so einen Kernfusion.
Das hatten die Leute auf Melmark auch. Das war ein Nukeman. Das ist ein Nukeman, ein handelsüblicher Haushaltsatomreaktor.
Kennt ihr den Ford Fusion? Und ich meine jetzt nicht den Kastenwagen. Den gab es tatsächlich in den 1950er Jahren, gab es einen Prototypen von Ford Motors, von der Ford Motor Company, und zwar den Ford Fusion. Das war tatsächlich eine sehr große Limousine, wie es damals halt üblich war. Das waren ja sehr riesige Autos damals vor der Ölkrise. So 7 Meter lang, mit einem Mini-Atomreaktor hinten drauf.
Ja, aber Kernspaltung und nicht Kernfusion.
Nicht Kernfusion, nein, so weit waren die Techniker nicht, es war Kernspaltung. Das Problem ist, dass halt allein der Bleischild ungefähr 1 Tonne gewogen hat und die Nutzer des Fahrzeugs trotzdem ziemlich nachhaltig verstrahlt hat. Aber da hat es eine Reichweite von ungefähr 80.000 Meilen. Bevor du das Plutonium wechseln musstest.
Und erst dann musstest du ein neues Atom einfüllen.
Einzeln. Genau.
Zweimal um die Erde und erst dann.
Was ist ein neues Atom?
Entschuldigung. Ich sag, also zweimal um die Erde und erst dann musstest du ein neues Atom einfüllen.
Ja, genau.
Arbeit. Ja, aber bei Raumfahrt, das ist ja dann auch wieder so eine Sache, das war ja schon immer ein Problem mit der Energieeffizienz. Immer mehr Treibstoff da reinpacken, um da auch wirklich hochzukommen und weit zu kommen. Und das dreht sich ja im Kreis. Also da wirst du ja nicht fertig. Und da wäre ja Kernspaltung ja schon mal so eine Sache. Kernspaltungsreaktoren oder Kernfusion ja noch viel effizienter eigentlich. Aber dann ist ja wieder das Problem. Da müssen die Raumschiffe riesig groß sein und sonst was für Leistung bringen, um diese Magnetfelder überhaupt zu erzeugen und das aufrechtzuerhalten. Also ich weiß nicht so richtig. Also von der Energieeffizienz, so ein Kernfusionsreaktor in so einem Raumschiff ja bestimmt eigentlich wäre.
Ja, zur Stromversorgung, aber zum Antrieb ist es, glaube ich, schwierig. Du brauchst ja, die meiste Energie wird ja verwendet, um so ein Raumschiff überhaupt aus der Erdatmosphäre hinauszuschießen, damit es halt nicht mehr der Erdanziehungskraft
liegt. Ja, richtig.
Das ist ja das Allermeiste, was verblasen wird.
Genau, denn die Enterprise wurde ja auch immer im Orbit zusammengebaut und nicht auf der Erde.
Die von alle.
Ja. Da ist ganz viel dran. Also wenn du so ein Raumschiff irgendwo im Orbit baust, dann brauchst du auch vielleicht gar keinen altmodischen Raketenantrieb mehr. Dann könntest du ja einen Ionenantrieb verwenden. Das gibt's ja schon. Also die Konzepte existieren.
Genau. Und außerdem könntest du viel mehr Werkzeuge gleichzeitig bedienen, weil dir eine dritte Hand gewachsen ist durch die lange Zeit im Weltraum.
Je näher du an Atomreaktor bist, desto mehr Arme. Ja.
Ja, das ist nämlich eine direkte Korrelation. Ja. Das kannst du überall nachlesen. Das weiß doch jedes Kind.
Ja, besser Arm dran als Arm ab.
Halt, oh Gott.
Für die Raumfahrt ist das eine super Sache, weil es halt sehr platzsparend ist. Aber für die Erde habe ich ehrlich gesagt dieses Konzept von Kernspaltung nie so ganz verstanden, weil du ja trotzdem einen Rohstoff verbrauchst.
Mhm. Aber diese ganzen U-Boote, die U-Boote?
Ja. Ja, die verbrauchen ja auch Energie. Und wenn dann mal eins sinkt irgendwo, das ist dann auch schwierig. Ja. So ein Solarmodul, das tut halt keinem was. Das steht da rum und macht Strom. Und das macht es 40, 50 Jahre lang.
Ach, doch so lange?
Ja, auf jeden Fall wäre es ja jetzt erstmal gut, wenn wir uns alle erstmal so ein fettes Solarpanel aufs Dach klatschen.
Natürlich.
Ne? Also eine fest verbaute Anlage
kann natürlich. Die richtige Ausrichtung
hat. Und kann dann natürlich auch ganz andere Optionen hier eröffnen in Sachen Elektromobilität. Oh. Also du kannst deinen Tank quasi, du kannst gratis selbst voll tanken.
Mhm. Ja, und wie passt das jetzt eigentlich mit diesem ganzen Wasserstoffkram zusammen? Ich meine, das gibt's ja auch noch als Alternative.
Was ist nämlich aus der Brennstoffzelle fürs Handy geworden? Gab's doch schon. Habe ich doch schon mal gesehen.
Die gibt's immer noch. Du kannst Mini-Brennstoffzellen kannst du sogar bei eBay kaufen. Ich habe mich damit befasst für meine Solaranlage, weil ich mich immer ein bisschen geärgert habe, wenn die Batterie voll war. Dann ist ja die ganze weitere Energie, die mein Solarmodul erzeugt, die ist ja dann quasi verschenkt. Und da habe ich geguckt, kannst du doch eigentlich in Wasserstoff umwandeln. Das gleich zu machen ist übrigens Unsinn, weil es eine ganz, ganz schlechte Umwandlungseffizienz hat. Also du verlierst über die Hälfte der Energie verlierst du zur Erzeugung des Wasserstoffs, als wenn du es direkt in eine Batterie lädst. Aber wenn die Batterie halt irgendwann voll ist, ist natürlich schön, wenn du sagst, du erzeugst einen Wasserstoff. Es gibt aber nichts in der mittleren Größe. Also es gibt wirklich so Handygröße, so als wissenschaftliches Demonstrator-Kit für Schulen oder wenn du deinem naturwissenschaftlich interessierten Kind das zeigen willst. Und es gibt Anlagen von der Größe eines Hauses, die jetzt vielleicht auch nicht so ganz praktisch für die Privatperson sind.
Das da hinten, das ist wohl dein neues Haus. Nö, das ist nur meine Batterie.
Ja, das ist mein Wasserstoffgenerator.
Ja, ist doch schön.
Also, aber kann man sich den Wasserstoff nicht einfach im Internet kaufen?
Na klar, überhaupt kein Problem.
Natürlich.
Kaufst ja einfach eine Flasche Wasser, da hast du auch deinen Wasserstoff.
Also du kannst auch Wasserstoff kaufen, der wird, glaube ich, mit Erdgas erzeugt im Moment.
Siehst du?
Das ist schön. Das ist gut.
Ja, definitiv. Also momentan, die Wasserstofffahrzeuge sind ja im Endeffekt auch Elektrofahrzeuge. Die haben alle eine kleine Mini-Batterie drin, die halt von der Brennstoffzelle nachgeladen wird.
Ja, und das ist doch schon wieder total interessant, weil im Moment geht ja so der ganze Hass auf die Elektroautos, weil man halt sagt, das ist noch nicht ausgereift, das ist nicht effizient genug und aber letztendlich ist es ja es ist ja am Ende diese Elektrotechnologie, das ist ja das Einzige, weil alles wird ja dann darauf beruhen, weil entweder wir verbrennen irgendwas, Holz, Kohle, oder es ist halt ein Zwischenspeichersystem.
Mit dem charmanten Unterschied, dass Elektroauto selbst in der schlechtestmöglichen Konstellation immer noch energieeffizienter ist. Also selbst auch einmal vom Energieverbrauch her sowieso. Aber auch wenn du den CO2-Ausstoß als einziges Kriterium betrachtest, was man natürlich nicht sollte, aber nehmen wir mal an als ausschlaggebendes Kriterium, selbst wenn du polnischen Braunkohlestrom nimmst, der dreimal hin und her transportiert wurde, ist dein Elektroauto sauberer als der Benziner.
Ja, nicht direkt, aber nicht sofort halt.
Wie sofort?
Naja, das geht doch erst ab einem bestimmten Kilometerstand, wird das erste.
Achso, das ist ja das, was auch viel gesagt wird, dass die Batterieproduktion so einen CO2-Rucksack quasi mit sich bringt. Das tut sie natürlich.
Ja, das meine ich.
Aber der ist ja immer in Relation zum restlichen Auto zu sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein normales Verbrennerauto einen Benzinmotor hat und ansonsten aus Bambus besteht. Hat ja auch viele Bildschirme und sonst wie industriell gefertigte Komponenten.
Also mein Auto?
Ja.
Oh gut.
Dein Auto ist wahrscheinlich aus Eiche.
Ich wünschte, es wäre so, dann wär die Beule vorne nicht drin. Nein, aber ich dachte eben, wie Stefan sagt, ich dachte, es bezieht sich immer auf die ganze Lebenszeit und darüber hinaus, sprich auch die Entsorgung. Und ich dachte, so ein E-Auto hat eben mehr Sondermüll an Bord als mein Auto oder Stefans Auto.
Hat es, natürlich, aber nicht so viel im Verhältnis gesehen. Also das ist vielleicht, hat ein fünftel größeren CO2-Rucksack und es gibt auch, es gibt vor allem unglaubliche Sprünge. Warum ich so ein Fan von Elektromobilität bin, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologie verbessert. Wenn du den ersten Nissan Leaf dir anschaust, der 2011 auf den Markt kam, vor 10 Jahren, Ja. Der hatte eine Reichweite von 150 Kilometern vielleicht unter optimalen Bedingungen mit einem 20 Kilowattstunden Akku, der den gesamten Unterboden eingenommen hat und hatte sehr erbärmliche Fahrleistungen. Wenn du dir heute ein vergleichbares, kompaktes Elektroauto anguckst, meinetwegen auch den VW ID3, der hat Reichweiten 300 Kilometer und mehr. Die Akkus sind deutlich kleiner, haben die 3- bis 5-fache Kapazität und verbrauchen weniger Rohstoffe. Also zum Beispiel Kobalt, okay. Die aktuellen Traktionsbatterien gibt es einige Typen, die komplett ohne Kobalt auskommen. Das auch schon vor Elektromobilitätszeiten abgebaut wurde.
Ja, und da siehst du eben, auch da kann man ja ewig drüber reden, weil letztendlich ist das noch mitten in der Entwicklung und da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Allerdings, Ende der Fahnenstange, Fazit, uns rennt ein bisschen die Zeit davon, Jungs. Wir müssen jetzt mal, glaube ich, langsam hier mal zum Ende kommen, oder?
Zwei Zahlen, die ich loswerden möchte, die mir wirklich ein Herzensanliegen sind in diesem Kontext. Zum einen Stichwort...
Möchtest du da jetzt passende Musik eingespielt haben dazu?
Das kannst du dann in der Post-Production machen.
Okay, na, gucken wir mal.
Nee, dafür habe ich gar nicht die passenden Worte zurecht formuliert. Also die beiden Zahlen, die ich noch schnell loswerden wollte, war zum einen dieser Stichwort CO2-Rucksack. Das typische Elektroauto im Vergleich zum typischen, ich rede jetzt von der Kompaktklasse und Kompakt-SUVs, hat sich das typische Elektroauto gegenüber einem Verbrenner ab Kilometer 80.000 amortisiert.
Also ab Kilometer 80.000?
Ab Kilometer 80.000. Und, das
also nach 4 Jahren.
Bei durchschnittlicher Fahrleistung, genau. Und ab dem 80.000 und ersten Kilometer rein statistisch Größenordnung. Ist das Elektroauto einfach effizienter und umweltfreundlicher.
Also wenn ich mir ein 4 Jahre altes Elektroauto kaufe?
Jo, im Grunde schon. Nur, dass du da nicht Gefahr läufst, jetzt zum Beispiel irgendwie zum Kerzen wechseln zu müssen.
Oder aber es hat doch 4 Jahre alte Technik. Das ist ja das Problem. Die Akkus sind ja schon 4 Jahre alt. Das ist doch eine Müllrechnung.
Die Herstellergarantien gehen 8 bis 10 Jahre und der Akku hält ja noch weit länger, also der wird ja nicht aus, das Auto ist ja nicht dann irgendwann durch und der Akku wird weggeschmissen. Der Akku kann ja dann zum Beispiel in dein Haus und die Solaranlage.
Ja, oder den Wasserkocher. Wir haben ja sowieso in unseren Autos überall Akkus und Batterien, Zwischenspeicher und so einen ganzen Kram. Ja. Kommst du eh nicht drum rum.
Natürlich weitaus kleiner, ja, aber die Technologie ist natürlich schon verwendet.
Ja.
Eine letzte philosophische Frage noch, als Schlussfrage vielleicht auch an die Zuhörer, weil du vorhin sagtest, Nova, ja, Wasserkocher ist aber auch eine sehr ineffiziente Art, Wasser heiß zu machen.
Ja.
Wird denn da noch dran geforscht? Gibt es denn eine bessere? Also kann man da noch einen Nobelpreis kriegen, wenn man da eine effiziente Art, Wasser zu erhitzen, erfindet?
Na, Kernspaltung und Kernfusion, Peach. Ja. So läuft das. So macht man Wasser heutzutage warm.
Schnellkochtopf würde mir einfallen.
Schnellkochtopf?
Richtig Dampf machen.
Ich bin meine zweite Zeit noch nicht losgeworden mit der epischen Filmmusik.
Ach, entschuldige, habe ich
gehört. Das ist schon wieder 2 Minuten her, dass du das angekündigt hast, sag mal.
Ja, ich brauche manchmal ein bisschen Anlauf. 8,9 Kilowattstunden ist der Energiegehalt von einem einzigen Liter Benzin.
Was? 8,9 Kilowattstunden?
8,9 Kilowattstunden. Also wenn ihr euch irgendwelche Verbrauchs- und Batteriekapazitätsangaben anschaut und Reichweiten von Elektroautos und die Verbräuche vergleichen wollt mit euren normalen, konventionellen Autos aus altdeutscher Eiche mit Delle.
Ja.
8,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer entspricht dann einem Liter. Und es gibt Elektroautos, so ein typischer Verbrauchswert sind so 20 Kilowattstunden bei realistischer Fahrweise. Und 20 auf Kilowattstunden kommst du 100 Kilometer weit.
Ah, okay.
Das heißt, du bist bei
2,5 Litern.
Genau, 2,5 Liter. Genau.
So, und da können wir auch mal sehen, wie schnell die Entwicklung voranschreitet, so wie unsere Sendung und ein guter Schnellkochtopf erwärmt das Essen schnell und so kommen wir auch schnell zum Ende und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Halbwissen
hoch 2
bei einer Stümperei
hoch 3.
Das war das sauber.